Hallo und herzlich willkommen bei Zurglust, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Es freut mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid, unter unseren treuen Hörerinnen und Hörern, die erfreulicherweise immer mehr werden. Wir haben auch diesmal wieder eine spannende Podcast-Folge für euch vorbereitet, zu einem Thema, das auf unseren Höfen mehr Leute beschäftigt, als man gemeinhin glauben mag. Ihr dürft schon gespannt sein auf unser heutiges Gespräch. Mein Name ist Bernhard Christanell und ich freue mich auf unseren heutigen Gast.
Jetzt kommt eine kurze Werbung.
Mit Innovation zum Erfolg. Die landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft an deiner Seite.
Von topaktuellen Agrarbedarfsartikeln bis hin zu den neuesten Landmaschinen und besten Versicherungen haben wir alles Notwendige, um deinen landwirtschaftlichen Betrieb auf Erfolgskurs zu halten.
Deine landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol.
Ende der Werbung.
Grüß dich alle miteinander zu unserer neuen Podcast-Folge. Bei mir hockt heute die Lisa Gamper. Die Lisa wird uns jetzt gleich erzählen und erklären, wo sie eigentlich so tut und woher sie kommt. Also das ist so die klassischerweise die erste Frage, die ich in jedem Stelle, wo es da wo waren, die kennen, vielleicht nochmal schon irgendwo gehört haben, aber viele kennen die nicht. Also erzähl jetzt etwas von dir.
Ja, danke für die Einladung auch. Ich bin die Lisa, ich komme aus Ulten, ich bin zusammen von kleinen Bergbauernhof aufgewachsen. Ich bin freiberuflich tätige Psychologin in der Beratung, Expertin für klinische Hypnose und mittlerweile auch sehr viel unterwegs als Referentin für Unternehmen, Vereine, Bildungsinstitutionen und so weiter. Im März 2020 ist mein erstes Buch mit dem Titel Die Kunst, es leicht zu nehmen, im Athesia Tagweiner Verlag erschienen. Und das sind so ein bisschen die Sachen, die ich tue.
Also du kennst auch, wie es von Hof so zugeht, weil du so am Augewachsen bist.
Ja. Ich denke, ja. Ein bisschen kenne ich die Strukturen. ich wohne mittlerweile nicht mehr auf dem Hof, aber ich bin noch sehr viel zusammen und kriege noch einiges mit. Ja.
Wir reden da heute ja über ein Thema, über das du ja in diverse Vorträge auch schon mal geredet hast. Wir haben uns unter anderem von dir kennengelernt. Es geht ums Thema Stress, ums Thema Überforderungen im bäuerlichen Alltag. Also wenn es jetzt auf dem Hof einmal richtig rund zugeht, wie man mit dem umgehen kann. Was sind denn so, wenn du mit den Leuten redest draußen, was sind denn so typische Sätze, wo es man seinem hört, wo du merkst, als Expertin, anspielen dort, das geht jetzt in die falsche Richtung, wo man es vielleicht die Leute selber noch nicht merken?
Ja, so typische Sätze, die man hört, sein, zahlt sich das alles schon noch aus? Für was tue ich das? Wenn ich mir jetzt an Ort eine angestellte Arbeit suche, nachher hat es leichter, hat es vielleicht besser, hat die mehr Zeit für mich? Oder auch, niemand sieht, wie viel Arbeit das alles ist. Und etwas, was ich auch oft schon gehört habe, ist der Satz, man hängt wie der Hund in der Kette. Und ich denke, da hört man auch halt den oft auch sehr berechtigten Frust ein bisschen aus.
Ich glaube, das mit dem Hund und der Kette, das trifft vor allem auch auf die Bergbauern zu. Also wenn du sagst, du kommst von Ulten, dann trifft vor allem sein zu. Ein anderer Satz, was ich ja oft höre, wenn ich so mit Bayern und mit Bauern rede, heißt, Stress hat ja jeder und man muss halt schauen, dass man das irgendwie, wo man kriegt, also, dass man das bewältigen kann. Das ist auch ein bisschen ein gefährlicher Satz, oder?
Absolut. Also das ist ein Glaubenssatz und der will uns weiß machen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und nicht wirklich einen Ausweg haben, dass einfach die Weichen von außen gestellt werden, von der Gesellschaft gestellt werden und wir uns fügen müssen. Er sagt, wir haben zwar die Möglichkeit, die Symptome zu behandeln, aber wir können das Problem nicht an der Wurzel packen. Der Satz suggeriert uns also, dass wir irgendwo hilflos sein und das stimmt einfach nicht. Was ich mir auch allem denke, man kann nicht ein Leben lang Leid bewältigen. Sein wird extrem streng und hat auch mit Lebensqualität nicht mehr zu tun. Man kann sich das vorstellen wie eine lästige Wunde auf der Haut, die nie heilt. Es hilft mir vielleicht ein bisschen, wenn ich da jeden Tag eine Cremele drauf tue und ein Pflasterle, aber von Sam geht's halt auch nicht weg und mit der Belastung lebe ich noch.
Es ist ja vielleicht auch etwas für junge Leute, die halt sehen, dass die Eltern oft Stress haben daheim, dass sie alle belastet sind. Nicht unbedingt so motivierend, den Hof noch weiterzumachen, oder?
Genau, das ist auch ein grosses Thema. Und auch etwas, was viele äußern, so. Also, so wie, wenn ich mir das anschaue, wie das abläuft und, ja, mit welchen Belastungen die Eltern zu kämpfen haben, nachher muss ich mir das gut überlegen, ob ich schon in die Fußstapfen treten möchte und ob ich, ja, ob ich bereit bin, das Opfer auch zu bringen, ja.
Jetzt hast du bei deinem Vortrag, wo ich dabei war, hast du ja mehrere so Tipps auch gegeben. Unter anderem hast du auch gesagt, die Perspektive macht's aus, wo man damit zurechtkommt oder nicht. Wie kann man denn die Perspektive ändern, ohne dass jetzt da irgendetwas beschönigt wird an der Realität, an der Haften, von der wir jetzt gerade haben?
Also die Perspektive zu wechseln heißt, ich bin mir im Klaren, dass ich von mehreren Seiten aus auf eine und dieselbe Situation schauen kann und gegebenenfalls etwas sich, das mir erst noch nicht aufgefallen ist. Das klingt jetzt ganz einfach, aber im Alltagsstress haben wir schon oft ein bisschen einen Tunnelblick, der unsere Sicht einschränkt und dazu beiträgt, dass wir auch mögliche Lösungen, die es oft sehr wohl gab, einfach nicht mehr wahrnehmen. Es kann helfen, einmal innerlich bewusst einen Schritt zurück zu machen, aus den emotionalen Radl auszusteigen und das Thema möglichst neutral durchzudenken. Nachher sehe ich vielleicht nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Vorteile, die sogar schwierige Situationen haben können, die ich aber sonst nicht auf dem Schirm habe, weil ich einfach in der Problemorientierung drin bin.
Jetzt, um so eine andere Perspektive zu sehen, braucht jetzt noch eigentlich irgendjemand wie die, mit dem man noch drüber reden kann. Spürst du das jetzt? Du bist Psychologin. Oft einmal denke ich, gibt's da ein bisschen eine Hemmschwelle. Sag du, wenn jetzt mit der Psychologin geredet, dann sag ich, wenn oft einmal losspielen mit dir los. Spürst du das auch in deinem Alltag?
Ja, wir haben schon noch ein grosses Thema der Tabuisierung, insbesondere in Südtirol und insbesondere nachher auch in bestimmte Bereiche, nicht? Ich sage mal, die Landwirtschaft, das ist sicher ein Bereich, wo sehr, sehr viel Bedarf auch wahrt, weil es einfach, also zehrend auch ist, aber wo jetzt eben vielleicht die Leute noch nicht unbedingt so bereit sein, sich eine Hilfe zu holen, das liegt auch wieder in der Natur der Sache, wie einfach Landwirtschaft aufgebaut ist, und da geht's allem um das Durchbeißen, und dann ist schon einmal das Eingeständnis, ja, ich hole mir eine Hilfe, vielleicht ein Thema. Und natürlich nach außen gehen damit ist noch mal schwieriger. Und genau das ist ja das, was wir brauchten, weil wenn die Leute sich ehrlich untereinander austauschen, dann noch sagen, wir haben alle die gleichen Themen. Und wir sitzen da in der Hinsicht noch wirklich alle im gleichen Boot. Und ich darf mich äußern und ich kann mir Hilfe holen und drüber reden. Und ich bin ja eigentlich wie alle anderen. Und es ist ein großes Thema, ja. Auch im Dorf, an meiner Praxis im Dorf, und es ist oft auch so, dass Leute ein Problem haben, um dort zu kommen, weil sie meinen, noch sieht mich der Nachbar, ja, und genau, noch sehen sie mich nicht gehen, und noch heißt es schon, was hat der oder was hat die, und das tut man nach allem fest laut, weil es einfach unnötig ist.
Das denke ich für dich auch nicht ganz so einfach. Also du bist, du hast vorher gesagt, du wohnst ganz drin in Ulten, also in Gerbreit. Wieso bist du eigentlich auf die Idee gekommen, genau da drin die Praxis aufzumachen? Du hast ja kein Lernhaus gehen.
Ja, ich bin im Rand gewesen, ein paar Jahre. Na, muss ich sagen, ist Corona gekommen und zusammen hat man gemiesst, umswitchen, also auf online, auch viel Online-Beratung. Okay. Und die Leute haben gemiesst, also erst war es so gewesen, dass keiner das gewählt hat. Erst hatten alle gesagt, ich will nicht online mit meiner Psychologin reden. Ja. Mittlerweile ist es eben normal durch die Corona-Jahre, und ich bin noch während Corona eben, man ist im Rhein glatt und bin nach Ulten inne und dann eigentlich als Übergangslösung gewählt, online arbeiten, und bin jetzt bei denen geblieben. Ich habe Leute, mit denen ich eben über ganz Südtirol hinweg online arbeite, aber es gibt auch allem wieder Leute, die zum Teil auch von weiter her noch zu mir reinfahren, und es ändert sich auch ein bisschen zu dir, einfach auch mit dem Buch. Ich habe ja das Buch geschrieben und ein Buch kennen mich von da, und dann hat es mir auch geholfen, das auch in Ulten ein bisschen aufzubauen. Ja.
Das ist ja schön da drin, also ich bin von da drin, das ist ganz schön.
Genau.
Ja. Kommen wir ein bisschen zurück zu deinen Vorträgen. Sam, klärst du ja ein bisschen auf über so verschiedene Irrtümer. Einer von denen ist, hast du ein bisschen angesprochen, das Thema schon, ich kann an meiner Situation nichts ändern, das ist eben schon so gewesen, mit dem muss ich jetzt leben. Wieso ist denn das ein Irrtum, und was kann man denn da tun, um dann aufzulösen?
Also das ist auch wieder so ein innerer Glaubenssatz, und der nimmt uns definitiv unsere Macht, Dinge zu verändern, und auch einen Teil für unsere Freiheit. In der Psychologie nennt man das die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also, dass ich der Meinung bin, ich kann an meiner Situation etwas ändern und ich habe gewisse Einflussspielräume, auch wenn sie vielleicht gleich klein sein. Wenn ich mir das aber nehmen lasse, dann will ich stillschweigend in, dass keine Veränderung möglich ist. Ich gebe die Verantwortung an und ergebe mich sozusagen mein Schicksal. Und Sell ist sehr schuld, weil ich bin generell allem der Meinung, dass wir allem irgendeinen Einfluss noch ausüben können, egal wie es gerade liegt und steht, aber wir müssen und dürfen uns für den Gedanken halt noch auch öffnen. In viele macht das Angst und sie bleiben noch deswegen lieber in der Komfortzone drin, die aber so komfortabel nicht ist. Mhm. Eine versteckte Stellschraube auf dem Hof ist für mich aus gesehen die Zeitstruktur, jetzt speziell nochmal auf die Landwirtschaft hinzugehen. Mhm. Ich finde, die Zeitstruktur auf einem Hof ist Fluch und Segen zugleich. Es gibt einfach die Spitzenzeiten, wie es Frühjahr, bald alles wieder losgeht, das Heujahr wird bei den Bergbauern, das Glauben bei den Obstbauern. Das sind Zeiten, wo es einfach streng und intensiv ist. Das kann man nicht wegdiskutieren. Allerdings gibt's noch einmal wieder Zeiten, wo wenig Arbeit ist. Und, wenig Arbeit, ich sag deswegen bewusst weniger, weil auf dem Hof wird's nie keine Arbeit geben, selber weiß ich, als eigener Erfahrung. Aber es gibt schon Zeiten, wo weniger zu tun ist und wo ich schon auch die Möglichkeit habe, mich ein bisschen zu entlasten. Die Frage ist, wie man die Prioritäten setzt und ob ich selber noch halt auch tue. Ob ich mich noch effektiv entlaste oder ob ich mir wieder neue Aufgaben suche.
Ich würde sagen, ob ich wieder genau dazu achte.
Genau, zusammen ist es, glaube ich, scheitert es oft eher noch. Ja.
Jetzt eben, wenn man so sagt, ich habe keine Zeit und so Sachen, das ist ja auch so ein Glaubenssatz, oder?
Absolut, ja.
Und ja, du hast ja schon gesagt, das geht um Zeitstruktur. Es geht, ja, wenn man sich das ein bisschen hinterhält, dass man sich halt die Zeit, wenn man es mal hat, ein bisschen also gut nutzt. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Zeit, was sagst du dem Mensch?
Zeit ist generell ein interessantes Thema. Ist gut, dass wir das aufgreifen. Ja. Weil man möchte meinen, sie ist sehr gerecht verteilt. Ich meine, solange wir leben, haben wir alle gleich viel. Wir haben alle die 24 Stunden im Tag. Und echt um die meisten das Gefühl, zu wenig Zeit oder auch gar keine Zeit zu haben. Also sehr eine interessante Geschichte. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf den Fall, wo du sagst, ja, wenn jemand kommt und sagt, ich habe einfach keine Zeit, das ist so, da muss man taktisch vorgehen.
Ja. Okay, klär uns auf über deine Taktik.
Also in viele habe ich gemerkt, ist gar nicht klar, wie viel sie wirklich jeden Tag erledigen und weiterbringen. Gell? Und Sam hilft gleich mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Also ich bitte die Person, mir einmal Punkt für Punkt zu erzählen, wie bei ihr oder bei ihr so ein Tag abläuft und wenn es schwierig ist, so einen typischen Tag zu erzählen, nachher nimmt man halt einen spezifischen Tag her und sagt, okay, gestern, wie hat dein gestriger Tag ausgeschaut, möglichst detailliert, wie ist das abgelaufen, was hast du alles gemacht und das hilft insofern, als dass man einerseits auf die größten Stressquellen aufmerksam wird, also man macht wirklich die Stressquellen ausfindig, die man oft mal nicht bewusst sein und andererseits kommt man aber auch auf die ungenutzten Einflussspielräume drauf und auch da, wo man einfach oft ungünstig Prioritäten setzt. Also man bringt einfach Sachen ans Licht, wo die Leute jeden Tag den Film abspulen und aber gar nicht mehr so beleuchten, wie schaut das aus. Und aus dem resultiert ja nachher der Gedanke, ja, ich bin allen beschäftigt, ich habe so viel zu tun und ich habe keine Zeit und das ist die Realität. Und wenn man aber klar wäre, dass es vielleicht nicht ganz so ist und dass es Möglichkeiten gibt, Einflussspielräume gibt oder dass ich selber öfter mal ungünstig organisiere oder eine Priorität setze, wo keine Priorität war, noch kann ich im nächsten Moment beginnen, kleine Veränderungen zu machen. Also mich den mal beleuchten und schauen, ein bisschen eben Licht ins Dunkel zu bringen.
Dann heißt ja noch auch, dass du oft mal vielleicht in die Leute sagst, immer sagst, ja, jetzt nimm doch mal die Zeit, nutze die ja so und nutze die für eine bestimmte neue Routine, was du bis jetzt halt nicht getan hast. Das kann ja auch ein bisschen die Gefahr sein, dass der Mensch noch sagt, jetzt habe ich wieder irgendetwas, was ich noch dazu tun muss. Ist ein bisschen eine Zwickmühle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss schon schauen, dass die Aufgaben, die man jemand gibt, beziehungsweise die Arbeit, die man macht, dass die strukturiert ist und dass man da noch relativ schnell auch eben die kleinen Erfolge sieht, so dass jemand die Motivation hat, wieder weiterzumachen und nicht gleich wieder einen Koffer kriegt mit neuen Verpflichtungen. Da hast du absolut recht. Also das ist generell ein großes Thema, dass die Leute oft sagen, ja, nach muss ich halt jetzt zu einem Entspannungskurs und dann ist halt halt wieder. Dann ist halt wieder ein Punkt, dann ist das halt auch abgehakt. Es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja.
Bekannter von mir hat mir mal gesagt, Stress hat er eigentlich, Stress ist für ihn erst, wenn er mehr als eine Sache gleichzeitig tun muss. Das finde ich eigentlich auch eine ganz schlechte Einstellung. Also Stress, soll man sagen, es geht darum, was man die Prioritäten setzt und wie man sich das ein bisschen einteilt. Dann kann man, glaube ich, schon ein bisschen etwas ändern. Weiß ich nicht, ob das jetzt typisch Landwirtschaft ist, aber was man schon ganz oft hört von den Leuten auch, wenn man ihnen sagt, ja, ich tat schon gerne ein bisschen auf mir selber schauen, aber soll ich ja noch egoistisch. Also ich kann nicht gleich auf mir schauen. Dann gibt es das Sprichwort, alle denken an sich, nur ich denke an mich. Wie kann man denn das entkräften, dass da jemand nicht ein schlechtes Gewissen hat, wenn er mal ein bisschen auf sich schaut?
Ja, das ist sehr ein interessanter Punkt. ich sage da einfach allmal so. Also niemand kann etwas weitergeben, was er selber nicht besitzt. Das heißt, wir können keine Energie in Arbeit, Familie, Projekte und so weiter reinstecken, wenn unsere eigene Batterie leer ist. Es ist wie bei den Sicherheitsbestimmungen in Flieger, im Flugzeug, nicht? Im Notfall sollen die Passagiere allem zuerst die eigene Sauerstoffmaske aufsetzen und erst, bald die Zelle richtig sitzt, in andere Leute helfen. Und das hat sich nicht irgendein Spinner ausgedenkt. Das ist Flugsicherheit. Und das Prinzip ist anwendbar auf ganz vieles im Leben. Oder, was ich auch in dem Zusammenhang oft ganz gern hernehme, ist ein Beispiel, das gut zum bäuerlichen Leben passt. Und zähl ist die Geschichte vom Holzfäller, der keine Zeit hatte.
Ja, die kenne ich schon, aber ich finde es super. Also erzähl.
Das hatte ich gern vorlesen. Also sehr gut, dass du sie auch, dass sie dir auch gefällt, weil ich finde sie auch gerade im Kontext Landwirtschaft sehr, sehr treffend. Und zwar ist das eben die Geschichte vom Holzfäller. Ich lese sie mal vor. Ein Mann geht im Wald spazieren. Nach einer Weile sieht er einen Holzfäller, der hastig und sehr angestrengt dabei ist, einen auf dem Boden liegenden Baumstamm zu zerteilen. Er stöhnt und schwitzt und scheint viel Mühe mit seiner Arbeit zu haben. Der Spaziergänger geht etwas näher heran, um zu sehen, warum die Arbeit so schwer ist. Schnell erkennt er den Grund und sagt zum Holzfäller, »Guten Tag, ich sehe, dass Sie sich Ihre Arbeit unnötig schwer machen.« Ihre Säge ist ja ganz stumpf. Warum schärfen Sie sie denn nicht? Der Holzfäller schaut nicht einmal hoch, sondern zischt durch die Zähne. Dazu habe ich keine Zeit. Ich muss doch sägen. Es geht nicht darum, dass man sich jetzt durch so eine Geschichte gefoppt fühlen muss. Nein. Weil sel her ist schon auf, dass die Leute sagen, ja, willst du mich da jetzt fuchsen mit der Geschichte? Ja, ja. Dann sage ich, nein, hell will ich die nicht, aber ich glaube, da finden sich schon viele Landwirte wieder, gell? Ja, so, dass einfach von lauter Arbeit wissen wir nicht mehr, wo uns der Kopf steht und dann vergisst man einfach auf die Selbstfürsorge und eben die Säge zu schärfen und denkt nicht danach ganz leicht oder noch habe ich mehr Kraft.
Nein, ist eine tolle Geschichte, finde ich. Oftmals sagen ihre ich muss als da die ganze Last, was auf den Hof so los ist, muss ich tragen und die kann das nicht weitergeben, weil wem soll ich es denn geben? Kommt dir das auch vor bei deinen Gesprächen mit den Leuten und wir versuchen in dem Leid da weiterzuhelfen?
Ja, ich denke, das ist etwas, was auch nach allem wieder auf die Sinnfrage zurückgeht, gell? Das ist ein großes Thema vom Mensch. Allgemein, so, allem das, der Sinn, nicht? Wie haben wir auch schon gehört haben, so, bei die Sätze, die man oft hört, wenn es zu viel wird, ist oft das, ach, für was das alles und warum? Und ich bin da allem so der Meinung, ich trage das Gewicht und ich weiß nicht warum oder wie komme ich da weiter? Und, was mir da allem so hinfällt, ist einfach, da sind jetzt die Leute früher um Welten voraus gewesen. Also die haben nicht die Möglichkeiten gehabt, die wir heute haben und sind deswegen auch demütiger gewesen gegenüber der Natur und gegenüber dem Leben als solches. Zum Beispiel der Glauben gewesen wie ein Rettungsanker, der zu jeder Zeit in Gorale zur Verfügung gestanden ist. Heute haben wir es ein bisschen so, jeder will alles selber machen. Ja, nicht um Hilfe bitten, gleich keine Schwächen zeigen. Und ja, wenn man, wie es heute oft ist, wenn wir nicht mehr glauben, wenn wir nicht mehr vertrauen, wenn wir uns selber nicht mehr entlasten, dann finden wir uns halt gleich in der Situation wieder, dass wir ja gefühlt einen tonnenschweren Rucksack tragen, der uns niederdrückt und noch auch nicht einmal wissen, warum oder für was. Und ich denke, sich selber inzugestehen, dass es oft einmal zu viel ist oder vielleicht auch zu eintönig ist. Und da einmal um Hilfe zu bitten, sich ein bisschen nach außen zu wenden, sich umzuschauen, einmal den Kontext zu wechseln, die Perspektive, wie wir gesagt haben, zu wechseln, ist ohne für die Größten Stärken und hat mit Schwäche gar nichts zu tun und soll kein gut rechter Schritt sein.
Du hast das Thema Vertrauen angesprochen, ist ja etwas. Also es gibt Leute, die meinen, sie müssen alles kontrollieren, was irgendwie anläuft, weil sonst funktioniert es nicht. Das spielt schon eine große Rolle, oder, in deinem Kontext?
Ja, das ist ja ein Riesenthema auch. Eben, wie mein Vortrag eben sagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist einfach so ein Irrtum von in unserer Zeit. Ich denke, Kontrolle ist ziemlich hilfreich, wo ich auch kontrollieren kann. Also, wir alle können jeden Tag versuchen, unser Bestes zu tun, unser Bestes zu geben. Soll wird nicht allem gleich viel sein, aber soll ist vollkommen okay, die Schwankungen kehren dazu. Schwierig wird's, wenn wir probieren, das Unkontrollierbare zu kontrollieren. Da finden sich vielleicht einige auch ein bisschen wieder in dem Satz. Also Situationen, die man nicht vollständig in der Hand haben kann. Und sel gibt's viele. Zum Beispiel das Wetter oder komplexe politische Dynamiken. Und sel ist der Punkt, an dem das Vertrauen noch wieder wichtig wird. Weil Vertrauen gibt Sicherheit und wer sich sicher fühlt, kann auch mal loslassen und muss nicht in kraftraubende Grübeleien versinken, die am Ende echt nichts bringen. Und in dem Zusammenhang fällt mir allem wieder das Gebet von Reinhold Niebuhr in: Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da ist, glaube ich, sehr viel von dem drinnen, was uns oft einmal Probleme macht.
Ja, viel zusammengefasst in dem.
Genau,
das dem hat, Gebet,
er,
ja.
hat er gut gemacht.
Hat er gut getroffen, ja.
Genau.
Jetzt werden vielleicht noch Ihre Sorgen, ja, das ist ja alles ganz nett, was die gute Lisa mir da erzählt und die Tipps, was sie mir da gibt, aber von seinem wird jetzt der Milchpreis nicht besser, von seinem kämen die Äpfel nicht in der Genossenschaft. Und das Wetter wird deswegen auch so gehen, wie es will. Was sagst du denn so jemand?
Ja, also die Aussagen sind zweifelsfrei die Wahrheit. Oft einmal kann man eine Situation einfach aus eigener Kraft aus oder nicht ändern. Das muss man annehmen, ganz klar. Was man aber allem ändern kann, ist, wie man auf die Situation reagiert. Und in der eigenen Reaktion steckt viel, viel mehr Macht, als man oft meint. Ich kann jeden Tag die Probleme wälzen, bis ich mich nicht mehr auskenne und gleich mehr den Kopf in den Sand stecken will, weil mir alles über den Kopf wächst. Oder ich kann mich auch in schwierige Situationen trotzdem bewusst noch auf die Dinge fokussieren, die trotz allem gut laufen und mit denen ich auch zufrieden bin. Das heißt nicht, dass ich es marschieren rede. Das heißt nicht, dass ich Sachen verdränge. Es gibt ein sowohl als auch, gell? Es kann schwierig sein und ich kann jeden Tag noch einen Fokus auf das legen, was gut ist. Es gibt nicht das Schwarz und Weiß, wie man es leider in Alltag öfter mal sehen. Hem ist oft so, momentan ist es gut oder es ist nicht gut. Das gibt's nicht da. Und auch das, die Graustufen, die ganzen Graufacetten zuzulassen und sagen, sowohl schwierig als auch wieder gute Sachen, ist da ein guter Schritt, ein wichtiger Schritt. Und ich bin der Meinung eben, dass man die guten Sachen, gerade wenn es schwierig ist, oft einmal aus die Augen verliert, eben auch wenn man sich zu viel mit Missständen und Problemen beschäftigt. Und zudem wird alles, was gut geht, sehr, sehr schnell zur Selbstverständlichkeit für uns und infolgedessen auch niemand so wertgeschätzt. Und da fällt auch die eigene Leistung in. Das, was der Bauer jeden Tag erledigt, das ist selbstverständlich. Der wird wahrscheinlich nicht nach Turm gehen und sich selber wertschätzen, dafür, dass er die Kühe gefüttert hat. Weil das ist schon einfach so, das tut man so. Aber ja, tatsächlich, da muss ich ansetzen, wenn ich ausgeglichen sein will, dann kann ich nicht 20 Sachen erledigen jeden Tag und sagen, das ist alles nicht, weil das tut man eh. Aber das, was ich noch wieder nicht geschafft habe oder wo es ein Problem gegeben hat, noch kriege ich selber das große Gewicht. Mhm. Und Sam ist einfach nie eine Ausgeglichenheit da. Es gehört auch dazu, wirklich wieder da ein bisschen zu beleuchten, was tue ich denn alles und was läuft denn gut und womit bin ich denn zufrieden und auch, wo kann ich mit mir selber zufrieden sein. Und allen wieder bewussten Fokus auf das zu legen. Von seinem verschwinden die Probleme nicht, aber es wird um einiges leichter. Mhm. Und ich sehe vielleicht auch mal wieder einen Lösungsweg, der mir erst doch verborgen geblieben.
Ja, du hast jetzt eben das Thema Zufriedenheit angesprochen. Ich glaube, es ist schon etwas, was man heint ganz oft merkt, dass es nicht mehr da ist. Also, dass es nicht da ist, dass Leute allen mehr wollen. Entweder, weil sie selber mehr wollen oder weil der Nachbar mehr hat. Es ist ein Thema, mit dem wir eigentlich alle konfrontiert sein, aber das ist irgendwie schwer aus, da kann man nicht von den Radeln.
Ja.
Können wir wieder. Wir sind schon am Ende von unserem Gespräch. Es war wie immer total spannend mit dir da. Gleich, wir sind bei dem Vortrag, wo du warst.
Schreib mich.
Jetzt hast du ja schon ein paar, deine Geschichte hast vorgelesen, sonst hast du ein paar so Sätze gehabt. Gibt es vielleicht einen Satz, von dem du dir vorstellen kannst, den könnte jetzt der Bauer, die Bäuerin oder alle, die was ins daheim zulösen, kannst du das an die Stadttier oder an Garagentier oder was auch immer einhängen und wenn es immer mal wieder total auf die Nerven geht, lässt er deinen Satz und dann geht es ihm besser.
Ja, ich habe lang nachgedacht.
Du bist halt schon die Fragen gekriegt, deswegen.
Ich habe lang nachgedacht, weil man gedacht hat, sag jetzt nichts Falsches, Lisa. Mein Bruder hat mich gewarnt.
Ja.
Lisa, sag in die Bauern, komplett sind. Also selber Bauer, logischerweise, nicht? Ich möchte nur einmal Bezug nehmen auf die Geschichte. Sägeschärfen nicht vergessen. Danach geht's wieder leichter. Versprochen.
Super, danke schön. Lisa, danke dir, dass du bei uns da gewesen bist, dass du bei mir da gewesen bist, beim Bauernbund da in Bozen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, das Gespräch hilft Ihnen viele weiter, was jetzt da zulassen, weil jetzt ja wieder Zeit kommt. Wir stehen vor dem Frühjahr, wo es auf die Hälfte draußen wieder richtig zur Sache geht, weil die Natur halt auch wieder erwacht, weil die, was Urlaub auf dem Bauernhof haben, die Gäste irgendwann wieder kriegen.
Genau.
Und dass das eigentlich hilft, ein bisschen in das Jahr zu starten. Lisa, danke dir fürs Kommen.
Ja, danke, hat mich gefreut.
Zum Schluss noch ein Hinweis auf die neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt, die morgen erscheint. Die Titelgeschichte ist selbstverständlich der Landesversammlung des Südtiroler Bauernbundes gewidmet, die am vergangenen Samstag im Bozener Walterhaus stattfand. Weiters berichten wir euch über die neue Kampagne des Hagelschutzkonsortiums. Wir haben diesmal eine Beilage für euch vorbereitet zum Umstieg auf die staatliche Tierdatenbank. Wir haben brandaktuelle Infos zum Parco Agrisolare für euch und ein Spezial zum Thema Apfelanbau. Also dann habe ich diesmal wieder einen Podcast-Tipp und zwar zum Podcast des Raiffeisenverbandes Nah dran gehen. In der aktuellen Folge ist diesmal Evelyn Hanni zu Gast. Sie ist Verwaltungsrätin in einer Kellerei in Überetsch. Einige von euch kennen sie vielleicht noch von ihrer Zeit am Versuchszentrum Leinburg. Wenn ihr Empfehlungen, Rückmeldungen habt zu unserem Podcast oder wenn ihr Werbung schalten möchtet, meldet euch gerne bei uns. Auch dazu findet ihr alle Informationen in unserer Folgenbeschreibung. Das soll es diesmal gewesen sein von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns hoffentlich wieder in 2 Wochen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.